13 Uhr. Die 5. Stunde der Astrid-Lindgren-Grundschule Sedelsberg beginnt gerade. Wie an jedem Dienstag hat die Lehrerin Anne Hündling ihre Gitarre mitgebracht und singt mit den 17 Drittklässlern erst einmal ein Lied zum Aufwärmen. Auf dem Stundenplan steht Saterfriesisch. Kein Pflichtfach, sondern eine Arbeitsgemeinschaft, zu der sich die Kinder freiwillig anmelden.
Nadine Wiesefinger an Greng.
Für die Drittklässler ist Saterfriesisch die zweite Fremdsprache neben Englisch. Wobei Fremdsprache nicht ganz zutrifft. Denn im Saterland, einem ostfriesischen Landstrich zwischen Wattenmeer und Emsland, war das Saterfriesische über Jahrhunderte hinweg Mutter-, Alltags- und Verkehrssprache der Landbevölkerung. Heute leben rund 14.000 Menschen im Saterland. Etwa 2.000, zumeist Ältere, sprechen noch die Sprache ihrer Vorfahren. Das sind nicht viele. Und damit die Sprache eine Zukunft hat, lernen sie Grundschüler der Region seit einigen Jahren wieder.
Die letzten Ostfriesen, das Saterland, kleinste Sprachinsel Europas. Eine Sendung von Christoph Kersting.
Für mich als Sprachwissenschaftlerin ist bemerkenswert, dass dieses Sprachensterben, was zurzeit läuft, absolut beschleunigt ist. Das ist eine Sache, die ungefähr die gleiche Dimension hat wie das biologische Artensterben, was wir zurzeit haben, nur mit dem Unterschied, dass darüber längst nicht so viel berichtet wird. Also die meisten Leute haben schon mal mitgekriegt, dass es den Eisbären an den Kragen geht und dass das irgendwie schade ist, aber dass eben auch kulturelle Werte und sprachliche Werte sehr stark verloren gehen in dieser modernen Zeit, das ist viel weniger bekannt. Deswegen sehe ich meine Rolle auch darin, eben wie jetzt ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit dafür zu machen.
Christel Stolz beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit den Sprachen ethnischer Minderheiten. Ihre Doktorarbeit hat die Linguistin der Uni Bremen über einen Maya-Dialekt in Mexiko geschrieben. Dass Sprachen verdrängt werden und schließlich untergehen, sei letztlich schon immer so gewesen und der natürliche Lauf der Dinge, sagt Christel Stolz. Dennoch bereitet ihr die Entwicklung der vergangenen Jahre Sorgen. Rund 7.000 Sprachen gibt es noch weltweit. Optimistische Schätzungen gehen davon aus, dass ein Drittel davon im 21. Jahrhundert verschwinden werden. Skeptiker unter den Sprachforschern sagen sogar den Untergang von 90% voraus. Und das Sprachensterben ist nicht nur in Mexiko oder auf Südseeatollen ein Thema, sondern auch vor unserer Haustür. Das Bretonische in Frankreich oder das Niedersorbische in der Lausitz sind Beispiele dafür. Und eben das Saterfriesische.
Nee, ich komme überhaupt, wie gesagt, das erste Mal war es leer. Nee, ich konnte nichts an, ja. Ich muss erst also was inkaufen.
Maren Ford hat es sich in seinem Wohnzimmersessel gemütlich gemacht und schaut in den Garten seines Hauses im ostfriesischen Leer, 30 Kilometer nordwestlich des Saterlandes. Ein alter Freund ist am Telefon. Die beiden reden platt. Ostfriesisches Platt, wie Maren Ford später beiläufig, aber bestimmt anmerkt. Der 71-Jährige weiß, wovon er spricht. Das verraten alleine schon die vielen gerahmten Urkunden und Ehrungen an seinen Wohnzimmerwänden. Die vielleicht schönste stammt vom Verband Ostfriesische Landschaft, die den Afroamerikaner Ford zum eingebürgerten Ostfriesen erklärt hat. Daneben hängt die Ehrenbürgerurkunde der Gemeinde Saterland, denn der Sprachforscher Maren Ford arbeitet seit 30 Jahren mit eiserner Disziplin für den Erhalt des Saterfriesischen. 40.000 Wörter hat er aufgezeichnet. Er hat Textsammlungen veröffentlicht und sogar das Neue Testament ins Saterfriesische übersetzt.
Also ein klein bisschen missionarische Tätigkeit, dass die Sprache nicht untergeht. Ein Landwirt im Harlingenland hat gesagt, Ford, Sie sind richtig so ein Missionar für das Plattdeutsche. Nicht? Es geht darum, das ist der Urbesitz des Menschen. Der Urbesitz des Ostfriesen ist seine Sprache.
Bei allem Missionarischen ist der Professor, wie ihn die Saterländer meist nennen, zunächst einmal ein offenherziger Mann mit viel Sinn für deftigen Humor. Ein schwarzer Eskimo sei er ja eigentlich, weil er aus dem kalten New England stamme, erzählt er gern. Und dass die Norddeutschen zu Beginn Angst gehabt hätten vor ihm, dem dunkelhäutigen Hünen mit 1,96 Meter Körpergröße. Dass es den in Boston, Massachusetts geborenen und in New Hampshire aufgewachsenen Maren Ford überhaupt in die nordwestdeutsche Tiefebene verschlug, ist eher ein Zufall. Ford hat an den Universitäten von Princeton, New Jersey und Pennsylvania Germanistik und skandinavische Sprachen studiert. Anfang der 60er Jahre bekam er das Angebot, in Freiburg eine Doktorarbeit über die Dialekte des Berner Oberlandes in der Schweiz zu schreiben.
Also ich kam nach Freiburg und ich war erst 2 Wochen dort und stellte dann fest, dass jemand in Zürich mit diesem Thema schon zugange war. Es ging über lateinische Lehnwörter in den schweizerdeutschen Dialekten. Ich war sehr frustriert und habe dann in der Zeit einen jungen Fechteraner kennengelernt, der inzwischen der emeritierte Professor für Amerikanistik in München ist, Professor Dr. Bernd Ostendorf. Und Bernie sagte es auch niemals, ich stamme aus Fechter, meine Familie spricht jeder platt, das war Haussprache bei uns, vielleicht wäre das was für dich. Und so bin ich in der Weihnachtszeit 1963 nach Fechter gefahren und die begrüßten mich also mit offenen Armen und sagten, das lehrt er nie. Ne?
Ein Trugschluss. Denn der Amerikaner saß fortan jeden Tag in der Küche eines alten Ehepaares, um Fechteraner platt zu lernen und Wörter auf Karteikarten zu schreiben.
Und er sagte zu mir im Laufe unserer Arbeit, ich schnack bloß platt mit dir, ich spreche nur Plattdeutsch mit dir, ne? Das musst du auch schnacken lernen, anders glüft dir die das nicht, ne? Sonst glauben sie dir das nicht und so weiter. Und so sprach er immer platt mit mir und so und ich konnte nach einiger Zeit antworten und so.
In Fechter, einer niedersächsischen Kreisstadt mit 30.000 Einwohnern nördlich von Osnabrück, hörte Maren Ford auch zum ersten Mal von der Existenz des Saterlands. Eine Strafkolonie im Moor sei der Landstrich, erzählte man ihm. Andere wollten wissen, dass die Saterländer vor Jahrhunderten aus dem Schwarzwald eingewandert seien. Doch Ford hatte keine Zeit, den abstrus klingenden Geschichten vom Moorvolk der Saterfriesen nachzugehen. Er ging zurück in die USA, um seine Promotion abzuschließen, kehrte 1966 aber nach Europa zurück, um in Gent Niederländisch zu lernen. Bei einem Besuch in Niedersachsen erzählte ein Bekannter, dass die Saterländer ihn, den amerikanischen Germanisten, gerne kennenlernen würden. Maren Ford zögerte nicht lang, fuhr zum ersten Mal in das von Mooren umgebene Saterland und traf dort Hermann Janssen.
Und er hatte all diese Texte aufgestapelt und so, der war der Erste, der Saterfriesisch überhaupt schrieb. Und ach, das haben sich ganz gut gemacht. Er war Gärtnermeister und so, aber er war 10 Jahre in den USA gewesen. Und gerade deswegen hat er mich ausgesucht, und er hörte, dass ich A, Amerikaner, B, Plattdeutsch konnte und Niederländisch. Der sagte, ja, der wird Saterfriesisch wohl lernen können. Denn Herr Janssen hatte gemerkt, dass er sehr viel verstanden hat vom Englischen, nicht? Also weil er Saterfriese war. So, was passierte war, Herr Janssen erzählte mir, also die Situation, dass die Sprache im Aussterben begriffen war und so, wo die Leute, genau wie beim Plattdeutschen, haben die Leute aufgehört, nicht wegen ihrer Kinder, Saterfries mit denen zu sprechen, sondern sprachen miteinander Saterfriesisch, aber mit den Kindern Hochdeutsch. Er wollte nicht, dass die Sprache unterginge, hat er mir gesagt, und dies und jenes.
Untergegangen ist das Saterfriesische nicht, ganz im Gegenteil. Hermann Janssens Muttersprache ist heute lebendiger als damals vor 45 Jahren. Dass die Saterländer in den 50er und 60er Jahren jedoch langsam aufhörten, die Sprache an ihre Kinder weiterzugeben, daran erinnert sich auch Ingeborg Einhaus noch gut. Sie ist in Ströcklingen aufgewachsen und wurde Mitte der 60er Jahre eingeschult. Damals habe es immer geheißen, auch zu Hause Hochdeutsch sprechen, bloß kein Saterfriesisch.
Das haben wir zu der Zeit nicht gemacht, aber es gab viele Familien, die das genau so umgesetzt haben und haben dann nicht ihre Muttersprache benutzt mit den Kindern, sondern halt eben eine fremde Sprache, Hochdeutsch. Und dann gab es dann ziemlich verquere Geschichten, sodass dann die Leute gar kein gutes Hochdeutsch gelernt haben und natürlich auch kein Saterfriesisch und auch kein Plattdeutsch mehr. Ja, aber wir haben das ja so mitbekommen und in der ganzen Nachbarschaft redete auch jeder Saterfriesisch. Also es war für uns wirklich unsere Sprache und für mich ist das so ein Stück meiner eigenen Identität, die was mir auch erst später, das merkt man am Anfang gar nicht, aber wenn man dann älter wird, merkt man das eigentlich, dass einen das so am Boden hält.
Ingeborg Einhaus ist heute Grundschullehrerin und wie Anne Hündling und 3 weitere Kolleginnen unterrichtet sie Saterfriesisch an ihrer Schule in Scharl. Die hat inzwischen sogar einen saterfriesischen Namen. Litje Skoule Skedel. Kleine Schule Scharl prangt in großen weißen Lettern an dem freundlichen Backsteingebäude. Im Lehrerzimmer der Litjen Skoule haben sich Ingeborg Einhaus und Anne Hündling zu einem Arbeitsgespräch verabredet. Die jüngere Kollegin hat vor einer halben Stunde ihren Saterfriesisch-Unterricht an der Astrid-Lindgren-Grundschule im nahegelegenen Sedelsberg beendet. Scharl und Sedelsberg bilden zusammen mit den Ortschaften Ramsloh und Strücklingen die Gemeinde Saterland. Und der Saterfriesisch-Unterricht findet an allen vier Grundschulen der Gemeinde statt. Sogar in den Kindergärten machen Ehrenamtliche die Kinder schon mit der Sprache vertraut. Der Arbeitskreis Saterfriesisch hat über Jahre einen Grundstock an Unterrichtsmaterialien zusammengetragen, der sei aber nicht vergleichbar mit dem Lehrmaterial, das für andere Fächer zur Verfügung stehe, sagt Anne Hündling.
Also bei mir ist das so, dass ich von zu Hause aus Saterfriesisch kenne. Meine Eltern sprechen miteinander Saterfriesisch, sprechen aber auch Plattdeutsch miteinander, sodass das bei mir dann zu Anfang immer etwas durcheinander geraten ist. Aber mittlerweile, dadurch, dass ich das selber unterrichte, lerne ich das selber immer besser auch. Und wir reden jetzt auch zu Hause immer mehr Saterfriesisch.
Doch die freiwilligen Angebote in der Schule reichen nach Ansicht der beiden Lehrerinnen nicht aus. Geplant ist ein echter bilingualer Unterricht, den Experten als Immersion bezeichnen. Dann würden auch Fächer wie Mathematik oder Sachkunde auf Saterfriesisch unterrichtet. Zweisprachig sind hingegen schon seit einigen Jahren die vier Ortsschilder in der Gemeinde Saterland. Unter den hochdeutschen Ortsnamen stehen dort gleichberechtigt auch die saterfriesischen. Rummelze, Struckelje, Sedelsbierig und Skedl. Die Beschilderung sei für viele Leute psychologisch ganz wichtig gewesen, erzählt Ingeborg Einhaus, weil man so auch nach außen hin die Sprache für jedermann sichtbar dokumentiere.
Und hey, auch für 20, 70 und so. Hey, der Teil. Na, Melle, du? Oh, Nele, auch ein fertig Fluch. Fein, Nele. Welle, der Morgen, Oma? Komm, Oma, das ist da.
Ein regelrechtes Sprachgewirr herrscht am Nachmittag auf dem Moorhof Koch, unweit von Ramsloh oder Rummelze. Drei Generationen, Großeltern, Eltern und ihre Kinder, schnattern hier wild durcheinander. Hochdeutsch, Platt und Saterfriesisch. Gelebte Vielsprachigkeit im Saterland. An einfachen Biertischen sitzen die Großeltern und lösen mit Messern die Rinde von abgesägten Zweigen umstehender Eschen, um daraus Flöten zu basteln. Andere flechten Weidenkränze für die Mädchen. Eine alte Frühjahrssitte aus der Region und nebenbei ein schöner Anlass, mit den Enkeln Saterfriesisch zu schnacken.
Hey, komm noch was.
Im Kindergarten St. Jakobus haben wir so eine Patenschaft gegründet. Dann bekommt jedes Kind eine Patin oder Pate. Und dann treffen wir uns mal so ab und zu, dann machen die Kinder alles vor, was sie können. Und Tee trinken, so ein bisschen gemütlich. Und die lernen auch mal mit den Kindern, wenn wir mal einen Auftritt haben.
Wilhelmine Espetter geht einmal pro Woche in den St. Jakobus Kindergarten, um die Kleinen in Saterfriesisch zu unterrichten. Ehrenamtliche Arbeit für den Erhalt der Sprache, sagt sie.
Also zum Beispiel die Messe, die saterfriesische Messe, die haben wir auch schon dreimal gemacht. Und Geburtstag, alte Leute gehen wir hin. Dann müssen wir ein Gedicht lernen. Und dann helfen die Paten auch wieder mit, weil wir das einmal in der Woche nicht alles schaffen. Ne?
Um den Moorhof herum zeigt sich, dass nicht nur die Sprache der Region überlebt hat, sondern auch die typische Moorlandschaft. Links und rechts der schnurgeraden Straße, die den Hof mit der nächsten Ortschaft Rummelze verbindet, türmen sich meterhohe, tiefbraune Torfstapel. Wie seit Jahrhunderten spielt der Torfabbau noch immer eine wichtige Rolle im Saterland, erzählt die Lehrerin Ingeborg Einhaus. Auch sie ist an diesem Nachmittag auf den Moorhof gekommen. Das Moor war nicht nur Lebensgrundlage vieler Menschen, auch der Erhalt der Sprache ist eng verbunden mit den landschaftlichen Gegebenheiten, sagt Ingeborg Einhaus.
Und zwar mit dieser geografischen Lage Insel im Moor. Das heißt, das Saterland ist eigentlich eingeschlossen vom Westermoor und vom Ostermoor. Auf dieser Seite ist das Westermoor. Und das war früher, in früheren Zeiten, also nur in harten Wintern, wenn es gefroren war, begehbar. Und ansonsten hatte man nur diesen Verkehrsweg Salter A, die Salter Ems, die dann durch das Saterland führte. Und diese Salter Ems hat eigentlich auch das Saterland entstehen lassen, weil es ganz viel Sand aufgespült hat im Laufe von Jahrhunderten oder Jahrtausenden und dadurch also dieser feste Boden entstand. Ja, aber trotzdem rundherum zu war eben halt das Moor. Und die Besiedelung kam eigentlich vom Norden her, also durch die Friesen, die ja im ganzen Nordseeraum verbreitet waren. Und durch Sturmfluten haben sich diese Friesen zurückgezogen und auch das Saterland besiedelt.
Dass eine geografische Insellage wie im Saterland entscheidend für den Erhalt einer Sprache sein kann, sei kein Einzelfall, sagt die Bremer Linguistin Christel Stolz.
Soviel ich weiß, ist die erste Straße nach Friesoythe gebaut worden unter Napoleon. Das heißt, das war also schon 19. Jahrhundert. Bis dahin waren die also in splendid isolation, wenn man so sagen kann. Also sie konnten mehr oder weniger für sich leben. Und wir wissen aus der Forschung über bedrohte Sprachen und kleine Sprachgemeinschaften, dass es immer günstiger ist, wenn es so etwas wie ein geschlossenes Sprachgebiet gibt. Wenn die Leute also alle auf einem Klump leben und nicht noch Angehörige oder Sprecher anderer Sprachen zwischendurch leben, sodass man immer wieder zwischendurch die Sprache wechseln muss.
Darum gibt es Sprachinseln häufig in Bergregionen, in abgelegenen Tälern, die schwer erreichbar sind. Ein Beispiel ist das Zimbrische in Norditalien, in den Provinzen Trient und Südtirol. Sprachinseln können aber auch durch die Zuwanderung kleiner Sprachgruppen in fremde Gebiete entstehen. Wer etwa durch die Gassen der sardischen Hafenstadt Alghero läuft, trifft noch immer auf zweisprachige Straßenschilder. Katalanisch steht hier gleichberechtigt neben Italienisch. Im 14. Jahrhundert siedelten sich Nordspanier auf Sardinien an und ein katalanischer Dialekt ist in Alghero bis heute lebendig. Zurück zu den Saterfriesen. Deren Sprache ist historisch verwandt mit den anderen beiden Zweigen des Friesischen, dem Nordfriesischen, das heute noch von rund 8000 Menschen im nördlichen Schleswig-Holstein gesprochen wird, und dem Westfriesischen, das im Norden der Niederlande noch 600.000 Sprecher hat. Während Wissenschaftler nach wie vor streiten, ob es sich bei den unterschiedlichen Formen des Plattdeutschen um eine Sprache oder doch eher um Dialekte des Deutschen handelt, ist bei den Varianten des Friesischen die Sache eindeutig. Sie gehören mit dem Englischen zu den sogenannten nordseegermanischen Sprachen. Bis ins 15. Jahrhundert hinein wurde in ganz Ostfriesland Friesisch gesprochen, das später dann vom Niederdeutschen komplett verdrängt wurde, bis auf die kleine Sprachinsel im Saterland. Ende des 18. Jahrhunderts bereiste der preußische Prediger Johann Gottfried Hoche die Region und fasste die Eindrücke zusammen in seiner Reise durch Osnabrück und Niedermünster in das Saterland, Ostfriesland und Groningen. Sein Bericht ist die erste ausführliche Beschreibung des Saterlandes und seiner Bewohner.
Schon vor mehreren Jahren hatte ich von einem Völkchen im nördlichen Westfalen gehört, von dem ein Reisender sonderbare Dinge erzählte. Ich hielt es nach diesen Erzählungen für eine römische Kolonie, wäre damals schon dorthin gereist, wenn mich nicht große Hindernisse zurückgehalten hätten. Den Namen Saterland hatte ich behalten, und es aufzusuchen bekam ich schon Lust. In Holdorf, oder Holtrup, wie es der Bauer nennt, fand ich einen Handelsmann, der seine Waren aus Ostfriesland zog. Von ihm bekam ich einige mangelhafte Nachrichten von den Saterländern, hörte aber auch von den Schwierigkeiten, zu ihnen zu kommen und sie zu verstehen. Der Kaufmann selbst hatte nur auf einer Reise von ihnen als den Wilden reden gehört.
Dass den Saterfriesen etwas Geheimnisvolles, Unheimliches anhaftete, lag sicherlich an ihrer eigentümlichen Sprache. Der Linguist Maren Ford vermutet allerdings noch einen anderen Grund. Viele Saterländer waren Händler, transportierten mit ihren Booten Waren von der Küstenregion ins Binnenland nach Westfalen. Dabei hatten sie naturgemäß oft mit Fremden zu tun. Deutschen, Holländern und, unter Napoleon, auch Franzosen. Es ist gut möglich, dass die Saterfriesen selbst Spukgeschichten über ihre Heimat verbreiteten, um Ausländer von ihrer kleinen Moorenklave fernzuhalten. Im heutigen Ellerbrock, unweit von Kloppenburg im Emsland, hörte der reisende Prediger Hoche die Sprache des Saterlandes dann zum ersten Mal.
Am Abend kam ich in Ellerbrock an. Hier sah ich den ersten Saterländer, den er mir unter dem Namen eines Wilden zeigte. Bald trieb die Neugier auch ein Weib hervor. Beide sprachen miteinander. Ich verstand kein Wort. Ich machte nähere Bekanntschaft mit ihnen, ließ eine Flasche Branntwein aufsetzen und entdeckte ihnen meine Absicht. Es war vergebens. Sie verstanden mich nicht und ich sie noch weniger. Nach einer halben Stunde waren mehrere mit ihren Booten angekommen. Sie setzten sich alle um das Fenster her und plauderten ihr Saterländisch. Ich glaubte wirklich unter einem wilden Volk zu sein.
Ein Bericht, der Maren Ford an die Geschichten erinnert, die er in den 60er Jahren in Fechter noch aufgetischt bekam. Eine heitere Randnotiz eher. Mit Sorge stellte der Sprachwissenschaftler jedoch in den 70er Jahren fest, dass das Bewusstsein der Saterländer für ihre eigene Sprache schwand. Während der US-Amerikaner Ford inzwischen an der Uni Oldenburg begonnen hatte, ein saterfriesisches Wörterbuch zu schreiben, drohte die Sprache in dieser Zeit tatsächlich auszusterben.
1977 im Februar habe ich einen Vortrag vom Heimatverein gesehen und ich ging ans Podium, nicht? Und ich dachte, Mercedes mit der Judenbade. So, ich sagte, ja, Jesus und du lässt die Arsfreisen. Du Arsfreisen in der Freisland haben wir hier die Torfer Lennen. Die baden das noch. Aber die wollen ja nichts von Wiete. Und wo kann ich sagen, ihr seid die letzten Ostfriesen, denn Saarfriesen sind Ostfriesen, sind eingewandert. Und die haben mir später erzählt, da kommt jemand, der offensichtlich kein Hiesige ist. Ich sage, du sprachst es, als ob genau wie wir da sprechen. Ne? Und die Leute waren so baff. Die sagten, es ist, weil einer ganz von Amerika kommt und auch noch schwarz ist und uns sagt, wir müssen unsere Sprache behalten. Vielleicht tun wir das, müssen wir tun. Die haben mich sehr ernst genommen. Die hat noch nie erlebt, dass ein Fremder jemals die Sprache gesprochen hat. Die Sprache ist an sich schwer erlernbar. Saarfriesisch hat mehr Unregelmäßigkeiten und so. Man kann sich doch wohl hineinhören, aber das dauert. Ne?
Die Saarfriesen hatte der Sprachforscher schnell auf seiner Seite. Größer waren zu jener Zeit die Vorbehalte in der Wissenschaft. Jemand, der sich mit Mundart, Dialekten und Minderheitensprachen auf dem platten Land beschäftigte, galt laut Maren Ford bis in die 80er Jahre hinein als rückwärtsgewandt und wurde politisch schnell in die rechte Schublade gesteckt. Auch seine ethnische Herkunft war an mancher Stelle ein Thema damals.
Ein alter Oldenburger, den ich kannte und so, sagte, Herr Ford, könnte das eigentlich ein Deutscher machen, nicht? Und ich sagte, ja, leider Gottes findet sich kein Deutscher für sowas, nicht? Man muss hier mit einem Kanaken vorlieben nehmen, habe ich gesagt. Ich fand das eine kleine Frechheit, denn das ist es auch nicht. Leute haben manchmal dieses Gefühl, ja, dann muss es einheimisch und urplatt und friesisch und so weiter hier bei uns, das muss einer von uns machen. Aber das Problem ist, keiner von uns, nicht, hat sich da gemeldet. Und ich hatte immer im Hinterkopf dieses Problem, nicht? Wir haben so wenig Nordumbrisch, weil natürlich im Norden die Wikinger haben angegriffen, nicht? Also, ne, über die Nordsee und also was und brannten die Abteien und so weiter nieder und die Klöster wurden zerstört und die ganzen Bibliotheken gingen in Flammen auf. Hier haben wir das Problem, dass wir haben keine Wikinger als Entschuldigung. Wikinger sind nicht mehr die Ausrede. Es ist einfach Gleichgültigkeit und mangelndes Interesse.
1980 bringt Maren Ford das erste Wörterbuch Saterfriesisch heraus. Das zweite, 40.000 Einträge umfassende, ruht noch auf der Festplatte seines Computers. Noch ist nicht klar, woher die zur Veröffentlichung notwendigen 25.000 Euro kommen sollen. Immerhin hat der niedersächsische Ministerpräsident die Unterstützung des Landes für das Projekt zugesagt. Auch das Neue Testament übersetzte Maren Ford eigenhändig. Seitdem werden in den Kirchen der Region die Messen auch wieder auf Saterfriesisch gehalten.
Flux der Retter, aske hi do junger ab, in Boot auntostiegen und an die Urauge verruhte voran.
Eine von Maren Fords Lieblingspassagen. Jesu Gang über das Wasser.
In die Fjorde Nachwacht kam Jesus bei ihm. Hi ron ob dat Meer. Als ihm do jüngere Uhr dat Meer kum segen, versetten jo sich, wie du meen, dat it ein Spook was, und jo skreuden von Not. Da Jesus begon mit ihm zu bahnen und quart, hebet vertjouwen, ich bin it, verschrecket jo nit. Da antwortete ihm Petrus, Heere, wann du dat bäst, so befehle dat ich ob dat Worte bi di kumme. Jesus quart, kum. So steg Petrus tarot bud ut und gehen oder Worte ab Jesus tau.
Fords Arbeit hat ohne Zweifel Entscheidendes dazu beigetragen, dass das Saterfriesische auch als Schriftsprache fortleben kann. Das sieht auch seine jüngere Kollegin Christel Stolz von der Uni Bremen so. Die Linguistin hat gemeinsam mit ihren Studenten den ersten Sprachkurs Saterfriesisch entwickelt und die Übungen mit Sprechern im Saterland für eine CD aufgezeichnet.
Gondai. Gondai, ich heiße Wiebke, ich wohne hier in Städel.
Gondai, ich heiße Enne und ich wohne hier in Rummelze.
Gondai, ich heiße Gesine, ich wohne hier in Zelsbierich.
Frieda wohnt nur in Struckelje.
Dahinter stecke mehr Arbeit als erwartet, sagt Christel Stotz. Vor allem der saterfriesische Wortschatz habe oft Probleme bereitet.
Die haben einen Wortschatz, der sehr, sehr stark auf die historische Lebensweise, die sie früher hatten, nämlich im Prinzip Ackerbauern und so ein bisschen Moorwirtschaft, spezialisiert ist. Ich habe schon mehrmals bei den Satterfriesen gehört, wir haben 25 bis 30 verschiedene Wörter für Abzugsgräben, also das, womit man das Moor urbar macht und trockenlegt. Aber wenn es um irgendetwas geht, was mit Computern und so zu tun hat, dann müssen wir ausweichen oder müssen gleich in eine andere Sprache wechseln. Ne? Einfaches Beispiel, in dem Sprachkurs, den wir da bereitet haben, den wir von den Nordfriesen bekommen hatten, hatten wir den Satz gefunden, er baut seinen Dachboden aus, weil er ihn als Ferienwohnung vermieten will. Und wir haben dann mit den Sprechern da gesessen und es hat wirklich stundenlange Diskussionen darüber gegeben. Erstens, wie sage ich Dachboden? Gibt es eigentlich bei den traditionellen Friesenhäusern nicht. Zweitens, wie sage ich Ferienwohnung? Erstens, Ferien haben natürlich die traditionellen Bauern auch nicht gehabt. Und Wohnung gab es in traditionellen Friesenhäusern auch nicht. Und wir mussten dann hinterher so eine Art Kompromiss finden, beziehungsweise ein neues Wort erfinden. Dann wurde sowas gesagt wie Wohning zum Vermieten.
Saterfriesischkurse auf CD und Unterricht in Grundschulen. Ob die Sprache der letzten Ostfriesen so tatsächlich überleben wird, ist ungewiss. Eine saterfriesische Grammatik müsse noch geschrieben werden, sagt Maren Ford. Und Christel Stolz plädiert für die Einrichtung eines Sprachenrates im Saterland, der den Wortschatz ständig aktualisiert.
Meine Prognose ist, dass es in 20 Jahren die Sprache gewiss noch geben wird. Wenn sich die Verhältnisse bessern sollten oder wenn es zum Beispiel mehr Unterstützung geben könnte für das Saterfriesische, wenn ein Aufschrei durch die Welt geht, alle diese kleinen Sprachen könnten nicht einfach verschwinden. Ja gut, okay. Also ich wäre jetzt nicht so fatalistisch zu sagen, es ist vollkommen ausgeschlossen, dass es das Saterfriesische in 100 Jahren nicht mehr geben wird.